Dann möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen. Ich habe mich gefreut auf diesen Tag, dass ich Ihnen etwas erzählen darf aus meiner, ja, ich würde schon sagen, 40-jährigen Erfahrung im Umgang mit ADHS. Das Thema heisst ja ADHS und Erziehung und ich bringe zuerst ein paar Prinzipien und dann dürfen Sie sehr gerne Fragen stellen. Sie dürfen auch zwischendrin Fragen stellen, wenn Sie irgendetwas nicht verstehen. Und schön wäre es, wenn wir noch eine Fallsupervision machen könnten. Also, dass Sie einen Fall bringen, anhand von dem wir dann schauen, wie kann man das anwenden. Als erstes sage ich ganz klar ADHS und ich trenne jetzt ADHS und ADS. Es wird allgemein noch nicht immer getrennt, aber man setzt eigentlich. Sie haben Gemeinsamkeiten, aber sie haben auch Unterschiede. ADHS und ADS sind keine Krankheiten. Von mir aus müssen wir es rausnehmen, aus der Diagnose. Dann, es sind lediglich Neurotypen. Und ich sage Neurotypen, genetisch vererbte Persönlichkeitstypen. Und die Persönlichkeitstypen, die merkt man schon ab einem halben Jahr. Da gibt es Untersuchungen vom NIMH, also National Institute of Mental Health in Amerika, wo sie Untersuchungen gemacht haben über mehrere Jahre hinweg. Und die Kinder sind schon ab einem halben Jahr sind die unterschiedlich. Und ich tue die beiden Neurotypen dann zusammen mit extravertiert und introvertiert. Und die Neurotypen, die hat man schon lange so kategorisiert in der Psychologie. Man hat es aber nie zusammengebracht mit ADHS und ADS. Und ich sage, ADHS ist der extravertierte Neurotyp und ADS ist der introvertierte Neurotyp. Jetzt, da kommen natürlich noch viele Sachen dazu. Die Genetik macht ganz viel Fortschritt. Also sieht man unser Genom auflösen, schaut man alles immer mehr an, punkto Genetik. Und da gibt es genetische Kohortenstudien und die geben mir auf eine Art Recht. Das heisst, in der genetischen Kohortenstudie sind Schizophrenie, manisch-depressiv, schwere Depression, Autismus und ADHS haben alle den gleich veränderten Genlokus. Und jetzt kommt noch Essstörung dazu. Man könnte noch dissoziale oder antisoziale Persönlichkeit könnte man auch dazu tun. Das sind die, die im Gefängnis landen. Das sind alles ADHSler oder viele davon. Man könnte noch Borderline-Persönlichkeitsstörung dazu tun. Also man kann noch vieles dazu tun. Man könnte auch somatische Sachen dazu tun. Denn ich beobachte das natürlich immer in der Familie. Und dadurch, dass ich immer 3 Generationen Familie aufnehme, sehe ich dann ja, der Vater ist impulsiv und Alkoholiker. Also Monika Riedinger hat ja das Buch ADHS und Sucht geschrieben. Ich habe das Buch ADHS und Schizophrenie. Dort habe ich es nur in Bezug auf Schizophrenie angeschaut. Aber im klinischen Alltag schaue ich natürlich, was da alles zusammenhängt. Und von dort her sage ich, man kann nicht sagen, es ist eine Komorbidität, also 2 Krankheiten, ADHS und Depression. Es ist immer eine Folgekrankheit. Also alle die psychiatrischen Diagnosen sind eigentlich Folgekrankheiten. Ich sage nicht, es gibt niemanden, der psychisch krank ist, der kein ADHS hat. So absolut bin ich sicher nicht. Aber wenn auch wieder die Statistik sagt, 80% der Erwachsenen, die man ADHS feststellt, haben eine zusätzliche Krankheit. Also ich sage jetzt zusätzlich, ist eigentlich falsch, haben eine Folgekrankheit. 20% oder 25 bis 20% kommen durchs Leben ohne jegliche psychiatrische Hilfe. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass nicht einfach eine Krankheit ist, die behandelt werden muss. In der Medizin wird es aber immer, in der Psychiatrie, es wird als Krankheit angeschaut. Und dann ist die Vorstellung, man müsse es mit Medikamenten behandeln und dann sei alles gelöst. Dabei, die Medikamente, die wir verwenden, also das Ritalin und alle die anderen Stimulantien, zum Teil Antidepressiva, die behandeln nur ein Symptom und die behandeln nur die Hyperaktivität, das heisst, die behandeln nur die Aufmerksamkeitsstörung, also das H. Die behandelt nur das A. Das H, die Hyperaktivität, ist eigentlich schon reaktiv und ist natürlich auch persönlichkeitsgerecht. Also die ADHSler, die brauchen viel Bewegung. Wenn man sie daran hindert, dann geht es schlecht. Wenn man ein Rennross in den Stall stellt und es darf nicht rennen, geht es ihm auch schlecht, es wird krank. Also in dem Sinn sage ich ganz klar, es ist die Interaktion mit dem Umfeld, die schlussendlich zu einer Krankheit führt. Und in der Psychiatrie, in der Schizophrenieforschung, wo ich mich natürlich immer interessiert habe, da hat man immer diskutiert, Nature versus Nurture. Und in der Psychiatrie haben sie bei der Schizophrenie immer nach dem genetischen Faktor gesucht. Also das muss doch genetisch bestimmt sein, sonst wäre das nicht so eine schwierige Krankheit. Und eine Zeit lang hat man dann gesagt, es ist alles genetisch. Dann hat man die genetischen Studien gemacht, Zwillingsstudien, Adoptivstudien. Ja. Und nachher ist die Familientherapie gekommen und da hat man gesagt, es ist Nurture, das wäre dann das Umfeld. Wenn das Umfeld entsprechend ist, dann geht es eine Schizophrenie. Und ich sage, es ist beides. Es ist immer Nature and Nurture. Aber wenn das Umfeld, das Beziehungsumfeld, Familie, Schule und das übrige Umfeld, wenn das sich ungeschickt verhaltet gegenüber von den ADHS-Kindern und ADHS-Kindern, dann läuft es schief und dann haben wir schlussendlich eine Krankheit. Und in dem Sinn ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir eigentlich Umfeldberatung machen. Und noch schnell aus der Schizophrenie-Studie. Also man hat Kinder von schizophrenen Müttern genommen und die haben ungefähr 25% Chance, dass sie schizophren werden. Und dann hat man auch gesehen, wenn man die Kinder von schizophrenen Müttern in Familien da hat, die völlig normal funktioniert haben, dann sind die mehr gesund geblieben als solche, die von nicht schizophrenen Müttern waren oder Vätern. Also dort hat das Umfeld eigentlich mehr durchgedrückt. Das sind Studien von Tienari, die ich auch in meinem Buch über ADHS und Schizophrenie zitiert habe. Also es ist Nature and Nurture. Und die Genetiker, die wollen natürlich Gene verändern, aber da sind wir weiter weg davon. Das ist auch viel zu kompliziert. Es sind viele verschiedene Gene, die hier beeinflussen. Es ist ein Genlocus, also es ist nicht einfach ein Gen. Und von dort her können wir als Helfer können wir natürlich eigentlich nur das Umfeld verändern. Und mit der Natur müssen wir uns abfinden. Das heisst, wir müssen möglichst persönlichkeitsgerecht mit diesen Kindern umgehen. Und an sich wäre es natürlich wichtig, dass man das schon im Kindesalter macht. Eigentlich müsste Kinderpsychiatrie müsste immer das Umfeld beraten und das Umfeld so gestalten, dass das Kind sich gesund entwickeln kann. Ja?
Ich habe eine Frage. Ich erlebe immer wieder, dass sie jetzt erwachsen, wie auch Kinder, wie kein Jahr, also vielleicht beim KJPD oder beim gewissen Psychiater auch so ein Coaching bekommen. Was mache ich, wenn ich die Impulse habe? Oder so.
Ja.
Das ist ein Riesenmanko. Weil ich merke, es ist immer so wie, okay, der bietet es an oder die. Und dann nachher, es ist zu wenig Angebot. Also es gibt ja die Gruppen im Spital Aarau.
Ja, ja.
Aarau ist nicht Baden-Frick, oder?
Ja.
Und ich habe ein paar Erwachsene, die wirklich gleiche Folgeerkrankungen dann,
ja, ja,
haben. Und dann hat man müssen so weit suchen, wo bringt man die Person unter, um überhaupt zuerst herauszufinden, was los ist.
Ja.
Ich weiß noch nicht lange, dass das ADHS,
ja,
war.
Ja.
Und dann, wo kommt man das Coaching über? Oder? Weil der Mann plant drauf.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es einen in Baden, der das macht, aber die sagt immer Termine ab. Frau Huckenberger, sorry, ich muss jetzt operieren.
Ich weiß.
Und dann sagt sie immer die Termine ab, die Coaching finden nicht statt. Ja. Und dann merke ich, was macht man mit dem? Also da wäre für mich schon Frage, wo schicke ich mich denn hin? Ich fühle mich nicht so fest kompetent,
weil, ja,
ich genau immer weiss, was.
Ich
habe schon ein paar Tipps, aber,
ja,
ich fühle mich
kompetent. Ja. Also, mehr in unserer Praxis machen das natürlich, aber sind schnell immer alle voll. Eigentlich müsste es jeder Psychiater können, aber nicht alle Psychiater sind gewohnt im Umgang mit ADHS. Und man muss immer fragen, kennen sie sich aus bei ADHS? Und sie können bei der ELPOS fragen und sie können es schon auch bei ADHS 20+. Also, die machen auch Laienberatung und oft sind Laien, die selber ADHSler sind, bessere Berater als irgendwelche Ärzte, die keine Ahnung haben vom ADHS. Oder es eben nur als Kranken anschauen und einfach nur Medikament geben. Und der Glaube an Medikament. Also, man gibt dann bei den Erwachsenen auch noch Ritalin. Das kann helfen, um eine Prüfung zu bestehen, etc. Aber punkto sonst Umgang im Leben hilft das nicht. Man gibt ihnen auch Antidepressiva, also SSRI. Und die machen, dass man so ein bisschen dickere Haut hat und dann ein bisschen weniger empfindlich ist. Aber man hat immer noch kein Handwerkzeug, um mit sich umzugehen. Ja. Ja, stimmt. Es ist überall Mangel und man schaut eigentlich, wie soll ich sagen, immer von der falschen Seite her an, dass man sagt, es ist eine Krankheit. Und sobald man eben sagt, es ist eine Krankheit, haben die Leute das Gefühl, ich habe einen Mangel, ich bin schlecht. Dabei ist es einfach ein Persönlichkeitstyp. Und als erstes müssen sie ja lernen, mit ihrer Persönlichkeit umzugehen. Und man kann nur lernen, mit sich umzugehen, wenn man es akzeptiert. Also vom Neurotyp zum Persönlichkeitstyp. Und meine Idee wäre, das ist natürlich, darum wollte ich auch punkto Prävention da beim Bund vorsprechen. Meine Idee wäre, dass man die Eltern beraten, dass die mit diesen Kindern besser umgehen können, sodass die ein besseres Umfeld haben, wo sie anwachsen können. Also, wo sie lernen, dann mit sich umzugehen. Und wenn man sie dort immer schon falsch behandelt, dann müssen sie dann im Erwachsenenalter lernen, mit ihren Emotionsausbrüchen umzugehen. Und das ist dann immer beschämend. Für das Kind wäre es eigentlich noch nicht beschämend. Aber für die Erwachsenen ist es dann. Und man kommt erst rein, wenn sie schon erwachsen sind. Und dann gehen sie dann ins DBT und all die verschiedenen Verhaltenstherapien. Also die Verhaltenstherapie schafft natürlich immer darauf hin, dass man lernt, mit seinen Emotionen umzugehen. Und die Gruppe in Aare, die macht das. Ich habe eine Patientin, die länger zu mir kommt, und die geht auch in die Gruppe. Und das ist schon gut. Aber es hat nicht genug, das stimmt.
Also Monika ist ja auch Einträgerin.
Ja,
und
ja.
Es spricht mich eine an, die ich mal begleitet habe. Ja, ich habe mal gesucht, ADHS für Erwachsene. Ja. Und sie ist dann erschienen, oder? Mhm. Das ist schon ein bisschen von Bremgarten auf Baden.
Ja, ja.
Sie ist dann erschienen, ich weiß nicht, was sie genau gesucht hat, für später mal für Beratung. Und dann habe ich gefunden, schon noch irgendwie.
Ja, ist
sie
mager.
Sie ist sehr schnell voll, oder?
Ja, ja. Ja, ja. Aber man kann es immer probieren. Und vielleicht müssen wir sogar an den Kanton gelangen und sagen, sie müssen mal eine Umfrage machen, wer kann umgehen mit Patienten mit ADHS. Also, dass die eine zentrale Informationsstelle haben. Denn jetzt ist es so zufällig. Früher war es noch viel schlimmer. Also die L-Post, die Eltern von damals PS-Kindern, aber ist das Gleiche, für mich ist es das Gleiche, Eltern von ADHS-Kindern, das sind die Einzigen gewesen, die gewusst haben, wo, wer, wie das also kann.
Gibt es denn auch Selbsthilfegruppen? Wenn ja. Sie sagen,
gibt's hey, auch, sind, gibt's auch.
Sind Betroffene die besseren Fachleute? Oder,
es gibt, also es haben mal Eltern wollen bei mir im Büro eine Selbsthilfegruppe machen von der Elbos. Sie sind dann aber in Baden in einem anderen Saal. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt. Ja. Müssen wir die Elbos anfragen. Und wer wir auch anfragen können, wäre SFG ADHS. Also die Schweizerische Fachgesellschaft ADHS. Eigentlich müssten die auflisten. Ja, dort sind alles Leute drin, die es eigentlich können. Mhm. Aber die müssten die Liste zur Verfügung stellen.
Ja. Aber ich merke auch in den Schulen, die auch.
Natürlich! Ja. Nein, Schulen. Aber bei den Schulen habe ich so viel angeboten. Ich habe bei der Ausbildungsinstitution angeboten, ich will etwas machen. Die haben mich alle abgelehnt. Alle.
Aber wenn Sie die Lehrer würden,
einzelne Lehrer habe ich sehr beraten. Bei Sturgi habe ich Lehrer beraten. Ich habe in anderen über Prävention vom AGS, also Aargauische Gesellschaft Sucht, habe ich Schulen beraten. Aber wenn ich an die Ausbildungsinstitution angegangen bin und Weiterbildungsinstitution, haben sie alle abgebrochen. Vielleicht habe ich nicht lange genug gestört.
Wie lange ist das her? Sind
2 Jahre.
Sicher?
Ja. Ja.
Ja. Ja, aber also in den Schulen ist es ein Riesenmanko.
Es ist ein riesiges Manko.
Das heisst,
ein riesiges Manko. Ein riesiges Manko.
Erstens, besten Dank für den Hinweis auf Elbos. Ich bin im Vorstand von Elbos.
Okay, gut.
Von dem her gesehen, die Selbsthilfegruppen, die gibt es.
Okay.
Elbos ist einfach regional aufgestellt.
Ja, ich weiß.
Gruppen oder Zentralschweiz, Nordwestschweiz etc. Aber das ist sicher eine absolut gute
Anlaufadresse für etwas. Ja.
Und das Zweite ist, dass genau dort im Moment bei Elpo Schweiz Bestrebungen laufen, dass man in die Schulen reinkommt.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.
Ja,
die Instruktionen für
sehr gut.
Moment. Also das ist erkannt und sollte eigentlich weitergehen. Aber es ist ja so, wir haben entweder ein riesen Bedürfnis in den Schulen oder eine riesen Ablehnung.
Ja. Beides.
Also,
beides.
Schwarz-Weiß.
Ja.
Etwas anderes gibt es nicht. Und das ist schwierig.
Ja. Mal. Dann würden Sie das mal zur Verfügung stellen, die Selbsthilfegruppe. Und da können wir noch SFG ADHS, können wir auch noch anfragen. Dort sind mehr Fachleute, also Ärzte. Ja. Aber solange die Ärzte eben als Kranken anschauen, macht es immer noch etwas schwierig. Aber immerhin, sie können trotzdem besser damit umgehen.
Das Problem besteht, wo du gesagt hast, also wir suchen teilweise über ein Jahr
eine
entsprechende Fachperson, die in Beratung kann.
Ja.
Kindesleben ist
ein Jahr
eben schon lang.
Und ich kann hier auch noch sagen, also, früher hat man ja gesagt, das wächst sich aus, mit 20 ist das alles weg. Und heute weiss man, eben, es ist ein Neurotyp, der bleibt, das Hirn, das bleibt so. Man lernt aber besser damit umzugehen. Es ist eben keine Krankheit, es ist auch nicht nur eine Entwicklungskrankheit, sondern es bleibt. Und in dem Sinn muss man ja lernen, besser damit umzugehen. Ja.
Aber es wäre ja ein Traumvorstellung von mir, wo man gesagt hat, wieso nicht überhaupt das etwas
an. Natürlich, das ist ja meine Idee.
Das ist super,
da ja. Ja. Zu dem können wir dann noch, ja, Totas jetzt unbedingt anbieten, denn wir haben ja, was, 90% der Familien, die Kinder schicken, sind ADHS-Kinder. Also, wir sind eine ADHS-Institution. Und ja, das ist klar.
Und hagelt die Familie, die jetzt die Eltern auch Diagnosen
holen, sag ich jetzt. Ja, das wollte ich sagen. Ja. Die gehen dann, die sagen dann, die lesen irgendetwas, die hören etwas am Radio oder am Fernsehen und dann sagen, ah, das bin ja ich. Und dann gehen sie abklären. Und dann wird sehr teuer abgeklärt mit Neurotest und weiss ich das alles. Ist ja schön und gut. Und dann ist fertig.
Ja.
Und dann ist fertig. Und das nützt überhaupt nichts. Also ich mache keinen einzigen Test. Ich mache es einfach aus der Anamnese. Ich mache die 3-Generationen-Anamnese. Wenn ich höre, Vater Alkoholiker und impulsiv und jetzornig, dann leuchtet bei mir gerade das Alarmlicht und dann schaue ich durch. Und da ist jetzt auch eine genetische Studie herausgekommen, dass manisch depressiv, Schizophrenie und künstlerische Tätigkeiten in der gleichen Familie vorkommen. Ist alles ADHS. Dann ADHSler können Grenzen überschreiten. Und genetisch kommt jetzt das alles. Aber die haben es natürlich auch nicht mit dem ADHS zusammentun. Eben, dann macht man teure Abklärungen und dann hat niemand mehr Zeit. Und eigentlich könnte man sich all die Abklärungen sparen, aus meiner Sicht. Man könnte sich da viel Geld sparen, das ist rein akademisch. Das ist interessant, aber braucht man eigentlich nicht. Und man könnte gerade zur Beratung übergehen. Aber das ist halt wieder unsere Exaktheit in der Medizin. Es muss zuerst ganz klar diagnostiziert werden. Und ich bin so frech, ich sage, ja, das ist ein ADHS, auch von der Krankenkasse. Zum Teil, wenn man Geld will, dann bräuchte man quasi den Test. Und dann lasse ich ihn auch machen. Also bei uns tun die Psychologinnen auch abklären. Man kann dann längere Tests und kleinere. Und es wird viel Geld verdient mit diesen Tests. Und hinten dran wenig Beratung. Ja, aber ja, verstehe. Okay, ich werde auf ein paar Eigenheiten von diesen ADHSler und ADSler eingehen. Sie können das sicher noch ergänzen. Und dann zeige ich auf, wie das schief läuft, wenn man falsch mit ihnen umgeht. Also, wenn mir eine Mutter sagt, mein Kind war sehr eigenwillig, hat einen Dickkopf gehabt, sie sind eigenwillig, sie sind dickköpfig, sie lassen sich nicht gern von außen her bestimmen. Unter den Therapeuten, bei den Ärzten hat es auch viele. Sie sammeln sich in gewissen Berufen. sie lassen sich nicht gerne von außen her bestimmen. Und wenn man ihnen befiehlt, dann sagen sie eher nein. sie haben oft Wechsel nicht gern. Also, oder so Eingriff, also wenn ein Kind zum Zahnarzt müsste gehen, wenn man sagt, heute gehen wir zum Zahnarzt, das ist zu spät. Man darf es nicht zu früh vorbereiten und nicht zu spät. Man muss vorbereiten, man muss den Übergang vorbereiten. Und man muss gut dabei sein beim Übergang. Und ich vergleiche dann das immer so mit Tieren. Also wenn man Ross sind, Fluchttiere. Und wenn man die in einen Transportwagen rein tut, dann tun sie blöd. Dann müssen sie jemanden haben, der sie gut begleitet, der sie beruhigt, sodass sie dann in den Wagen reingehen. Und ich habe schon zugeschaut, ist ein Theater und halb rein und wieder raus. Also in dem Sinn muss man Übergänge gut begleiten. Sie sind sehr eigengesteuert, das habe ich schon gesagt. Sie haben ein grosses Sensorium, darum sage ich in diesem Vortrag hier Empathie. Also sie merken alles im Umfeld. Wenn ich eine Mutter frage, welches Kind merkt am ersten, wenn es ihnen schlecht geht, das ADHS-Kind. Immer, immer. Sie haben ihre Fühlerdosse. Von dort her reagieren sie stark auf Unstimmigkeiten im Umfeld. Von dort her ist ihnen das nicht gleich. Sie haben eben keine Scheuklappen. Und es ist noch gleich, ob sie angeht. Also es kann jemand einen anderen im Umfeld schlecht behandeln, unkorrekt behandeln. Und nicht sie, aber der Kollege. Und da reagieren sie drauf. Und da fahren sie dann rein und dann holen sie sich natürlich negatives Feedback von ihren Chefs. Also sie sind sehr sozial, sehr gerechtigkeitsliebend. Also wenn Ungerechtigkeit passiert, nicht nur zu sich natürlich auch, aber auch im Umfeld, dann wird ausgerastet oder Rückzug. Also der ADHSler, der rastet dann aus oder flucht. Und der ADSler, der macht Rückzug und geht ins Schneckenhaus. Sie haben eine hohe Reaktivität. Also unser Hirn hat sensorische Phasen, Fasern, also Nervenleitungen, wo alles reinkommt. Und wir haben motorische, wo die Sachen rausgehen. Und sensorisch sind sie sehr sensibel. Und wenn da halt etwas läuft, wo ihnen nicht passt, dann reagieren sie schnell impulsiv. Und das ist dann das emotionale Hirn, das schnell impulsiv reagiert. Also es überreagiert. Und ja, ich vergleiche wieder mit dem Ross. Wenn man, oder ein Ross und eine Kuh. Also wenn man eine Kuh eins mit dem Stecken hält, macht sie nicht so viel. Vielleicht läuft sie ein bisschen schneller oder geht etwas weg. Wenn man immer ein Araberrössli so macht, dann macht es gerade einen Gump auf die Seite. Also so sind Araberrössli sind sehr sensibel und machen dann gerade einen Gump, einen emotionalen Gump. Und wieder das ADHS, ein Gump nach aussen und das ADS-Kind in den Gump nach innen. Also zieht sich zurück. Die starke Erregbarkeit, die macht sie einerseits sympathisch, also sie sind sehr emotional, können gute Beziehung herstellen, aber wenn sie halt überreagieren, man findet, ah, muss jetzt da nicht so blöd tun, dann ist es unangenehm. Dann machen sie grosse Wellen. Also sie machen in ihrem limbischen System, im emotionalen Hirn, machen sie schnell grosse Wellen. Und dort ist die Verbindung dann zu den manisch-depressiven, wo einmal himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Und ja, ganz klar, die haben den gleichen Genlokus verändert. Manisch-depressiv ist auch eine der Folgekrankheiten. Also sie haben eine starke emotionale Erregbarkeit. Ihre Aufmerksamkeit geht nur dort an, wo sie es interessiert. Und wenn der Lehrer langweilige Sachen erzählt, dann schaut man zum Fenster raus oder möllelt oder macht sonst irgendetwas. Man träumt oder stört seinen Nachbar. Die ADHSler stören dann eher und die ADSler, die träumen. Und das ist eben die Aufmerksamkeitsstörung. Das heisst, sie sind leicht abgelenkt, sie reagieren auf alle Reize reagieren und suchen auch nach Reiz. Wo wäre da etwas Interessantes, das ich könnte verfolgen könnte? Wenn sie aber etwas haben, was sie interessiert, dann können sie ewig dranbleiben und sind hyperfokussiert. Dann können sie sich sehr gut konzentrieren. Darum, wenn man sie führen will, muss man sie eigentlich immer können interessiert machen an etwas. Und sobald sie interessiert sind an etwas, dann können sie sich konzentrieren. Meistens ADHSler sind sehr explorativ, sie sind neugierig, also neugierig für Neues. Kleine Kinder tun einen Weg alles ein bisschen anlangen, aber die ADHSler dann noch ein bisschen mehr. ADHSler sind eher neugierig im Denken. Warum, ich weiss nicht was, warum ist es so eine Runde? Oder die fragen einem dann so Fragen. Neugierig. Und sie sind in dem Sinn dann grenzüberschreitend. Das heisst, wir Erwachsene sind schon laufen die festen Grenzen und das ist für uns normal. Wir sind so konditioniert und wir machen das einfach. Und Kinder, solche Kinder, die fragen dann, warum ist das so? Warum, warum? Und Kinder haben ja so eine Phase, wo sie bei allem warum fragen und ihre Mütter zum Wahnsinn treiben. Bei allem ist immer ein Warum. Und die, die nicht fragen, die nehmen gerade in die Hand. Also, die machen gerade. Die können alles machen. Dann schimpft man und dann werden sie bestraft für ihre Neugier. Und dann werden sie eigentlich bestraft für ihr eigenes Wesen. Und das ist natürlich nicht so gut. Ich weiss nicht, vielleicht können Sie noch mehr Sachen sagen, was Sie festgestellt haben bei einer ADHSler. Das kommt mir jetzt nicht gerade alles in den Sinn. Ja?
Ich finde, was man nicht davon unterschätzt, ist Beziehung. Also jetzt gerade in der Schule.
Ja.
Dass man eigentlich, also dass ein Lehrer, der es schafft, eine gute Beziehung ja. mit einem ADHSler aufzubauen, dass der es viel einfacher hat.
Das ist so.
Also ich finde das ein riesiges Thema.
Das ist so. Das ist ja so. Und ich meine, das ist die allgemeine Regel in der Dressur. Also ich rede jetzt so ein
bisschen.
Man kann kein Hund, kein Ross, kein Tier dressieren, wenn man keine Beziehung hat. Man kann kein Kind erziehen, und ADHSler schon gar nicht, wenn man keine Beziehung hat. Und es geht nicht um einfach, das sind jetzt Regeln und das wird gefolgt. Die Lehrer müssen eine Beziehung zu denen herstellen. Und sobald die Beziehung zusammenbricht, geht nichts mehr. Dann sperren sie, dann bocken sie, dann leben sie das Leid, dann geht gar nichts mehr. Und darum frage ich als erstes immer die Lehrer und den Vater und die Mutter, wie ist ihre emotionale Beziehung zu dem Kind? Und wenn eine Ablehnung da ist, geht nichts mehr. Sobald eine Ablehnung da ist, geht nichts mehr. Denn das spüren die. Dann ist abgebrochen. Sie haben absolut recht.
Sie sagen sofort, die hätte ich nicht gern, die Lehrerin.
Ja, sie sagen es einem. Ja. Sie sagen es einem. Die hat mich nicht gern. Und dann geht nichts mehr. Und dann können sie es nicht mehr führen. Also dann kann die erwachsene Person das Kind nicht mehr führen.
Und dann ist das Kind im Trappen in der Schule. Und dann
ja. Los. Ja. Und dann geht es restlich viel los. Ja. Ja. Ich hatte einen Kleinen, das war eher ein ADHSler. Ein Kosovo-Albaner. Und der hatte eine deutsche Lehrerin. Und die hat immer so laut geredet. Und auch geschumpfen wahrscheinlich. Das hat er nicht vertreibt. Dann ist er abgehauen. Dann ist er nicht in die Schule gegangen. Und dann ist natürlich die Schulbehörde gekommen. Und die Mutter hat es auch nicht können erklären. Zuhause hatte sie kein Problem mit ihm. Aber sie hat mir gesagt, er hat nicht gern, wenn man laut redet. Also wenn man schimpft. Und schlussendlich hat das geendet mit, dass der abgeholt worden ist von der Polizei und in ein Heim gebracht.
So einen habe ich auch gehabt. Eben. Der ist sogar zur Aarburg ab nachher.
Was ist er?
Der ist sogar zur Aarburg ab.
Ja, dort kann man auch abgehen. Ja. Man auch.
Abgeseilt über...
Ja. Ich habe zur Aarburg 8 Jahre lang geschafft. und da ist etwas schief gelaufen. Da ist etwas schief gelaufen.
Ganz vieles ist dort schief gelaufen.
Ja. Ja.
Ich habe eine Familie begleitet, aus Berner Vega, 2 Jahre lang. Und das war so cool, das Mädchen, 12, 13. Jetzt hält sie ab, jetzt macht sie das. Und es ist wirklich darum gegangen, die Eltern haben die Führung nicht mehr gehabt.
Ja.
Sie hat bestimmt.
Ja.
Sie haben aber so äußerlich hat alles müssen stimmen.
Ja.
Alles.
Fassade.
Geld, genau. Sie Russin, also es muss wie. Alles schön, alles dekoriert, aber zu den Kindern wenig Beziehung. Die hat 5 Nachhilfe gehabt.
Aha.
5. Französisch 2-mal, Englisch, Klavier. Oder? Und dann habe ich ihr gesagt, schaffen Sie das ab? Das ist nicht da, wo Sie
nein. Sind,
oder?
Ja.
2 Jahre lang mit aufs und ab. Ich bin manchmal fast verzehrt. Mal, wenn die Eltern gesagt haben, sie kommt ins Heim. Also, dann schicken Sie es heim. Also, es hat wie nichts gegriffen am Anfang. So,
ja.
Nichts herangelassen.
Ja.
Bis da auch dort etwas aufbricht.
Ja.
Und sie merken, aha, es braucht nicht. dass sie alles haben, materiell genug essen, braucht es auch, aber nicht nur. Oder?
Mhm.
Zu merken, was braucht es da, oder? Eine Beziehung. Und da sind so viele Tränen am Anfang.
Mhm.
Über Monate, Mutter oder Tochter.
Mhm.
Nach 2 Jahren Schweizer haben wir es dann einigermaßen.
Super, gemacht. Super. Also ich habe ja lange mit Reha-Patienten geschafft und also damals in Königsfeld im sozialpsychiatrischen Dienst. Und dann habe ich mich so gefragt oder bin auch gefragt worden, wie lange braucht es eigentlich, dass sich etwas verändert? Dann habe ich immer gesagt, sicher 2 Jahre. Bis ein Erwachsener sich ändert, ob es jetzt Eltern von einem ADHS-Kind sind oder ein Patient, ein Psychiatriepatient, es braucht 2 Jahre, bis der Prozess endlich sich ändert.
Wenn es so festgefahren ist.
Wenn es so festgefahren ist. Und das ist es eben.
Ja, ja, sie hat geglaubt, sie hat gelogen.
Ja.
Und dann habe ich so, sind wir immer dann angefangen.
Ja. Ja. Ja.
Okay. Jedes Zeit, wenn man den Vater hat, ist der Hyperfokus, der direkt sagt. Und der kommt immer wieder, er kann sie
auch. Ja, ja. Ja, ja. 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 Wenn er nur will, dann könnte er es. Und da tut man ein Unrecht.
Aufklärungsarbeit von mir.
Ja, genau. Also ich habe jetzt mir ein paar so Do's and Don'ts. Also zuerst das, was man nicht machen darf. Und ich sage als erstes, man darf den ADHSler mit Nein sagen. Ja, der ADHSler, die passt sich dann wahrscheinlich an. Aber der ADHSler darf man nicht Nein sagen. Dann gibt es sofort Konfrontation. Dann gibt es Konfrontation. Und ich vergleiche das amigs mit aus der Chaos-Theorie. Es kann eine Welle auf dem Meer geben, die eine sehr lange Wellenlänge hat, aber eine kleine Amplitude, also eine niedere Welle. Die kann über das Meer gehen, das Schiff macht ein bisschen auf und ab. Und wenn sie dann aber ans Land kommt, wenn dort ein Widerstand ist, ein Nein, eine Wand, dann gibt es eine Springflut. Hingegen, wenn die Welle reingehen, rausgehen, dann ist irgendwann die Energie weg. Und wenn man Nein sagt, dann macht man wie eine Wand. Und ich habe ja gesagt, sie sind emotional sehr erregbar. Wenn man ihnen Nein sagt, dann bremst man ihre Emotionen ab und dann macht sie eine Springflut. Und dann gibt es Krach, dann hängt sie am Schlötterling ab, weil sie ja durchkommen mit ihrem Zeug. Dann sagt man so, gehst du nicht mit mir um? Dann redet man davon, wie man sich verhalten der Mutter gegenüber. Man ist völlig weg von dem, was man eigentlich will.
Und das passiert ja gleich schnell mal, oder?
Ich weiss, aber ich sage es jetzt halt trotzdem. Nicht Nein sagen, sondern, ich komme nachher dazu, sagen, wie man es gerne hätte. Und bevor man sagt, wie man es gerne hätte, muss man das Kind validieren und sagen, du machst das so. Man könnte noch fragen, wegen was machst du so? Also da kommen zum Teil interessante Überlegungen raus. Und erst dann, ich möchte so. Also nicht Nein sagen. Nie emotional bestrafen. Also wenn man etwas nicht will oder falsch findet, das nicht mit allzu heftiger Emotionalität, dann, wie gesagt, sie sind ja leicht erregbar, wenn man selber dann Öl ins Feuer gießt, dann gibt es die Eskalationen. Und ADHS-Familien haben mehr Scheidungen, haben mehr Stellenabbrüche. Also sie machen viel mehr Beziehungsabbrüche, weil sie es einfach nicht aushalten. Also nein sagen, nicht emotionell bestrafen, sondern das, was man will, unemotional sagen. Die Strafe wirkt im Allgemeinen schlecht. Und da sage ich dann immer so einen Spruch, man kann sie zu Tod schlagen und sie folgen immer noch nicht. Das ist natürlich absurd, aber es stimmt. Man kann sie zu Tod schlagen und sie folgen immer noch.
Und wenn sie das ja sagen in einem Vortrag, lachen die immer alle
Leute. Ja.
Das kommt immer gut an.
Ja. Dann im Machtkampf verliert man, weil sie so einen dicken Kopf haben, so fest selber gesteuert sind, dass man gerade von Anfang an schon verliert. Man soll ihnen nicht Angst machen. Ich habe Erziehungsstil analysiert bei diesen Familien, bei der Schizophrenie-Familie. Ich hatte nur 75 und habe dann bei gesunden Vergleichsfamilien den Stil analysiert. Ich hatte nur 4 Stil und bei den 4 Erziehungsstil und bei den Schizophrenie-Familie ist der angstmachende Stil verstärkt vorgekommen. Und angstmachende Erziehungsstil, also wenn du so bist, dann bringst du es nie zu etwas. Wenn du das machst, dann lande ich verfrüht im Grab oder ich habe einen Asthmaanfall oder der Vater bekommt einen Herzinfarkt. Das ist alles emotional angstmachend, also angstmachende Erziehungsstil. Und ich bin enttäuscht, habe ich auch gar nicht gern, wenn Mütter das sagen. Das ist alles emotional unter Druck setzen. Das ist alles Öl ins Feuer gießen. Und das ist nicht sehr gesund. Was habe ich? Ah, allzu lange Erklärungen abgeben, geht meistens geht auch nicht. Denn oft haben sie ja ein schlechtes Seriengedächtnis. Sie sind ganzheitlich, sie erfassen bildhaft und schnell. Und alles, was über 3 Wörter rausgeht, nein, schon ein bisschen mehr da.
3 Sätze.
3 Sätze, ja, das ist besser gesagt. Alles, was über 3 Sätze rausgeht, wird nicht mehr registriert. Respektiv, da haben sie dann schon ein Gegenargument. Und was? Dann fängt man an mit Ping-Pong. Das bringt gar nichts.
Das gilt aber auch für alle anderen, oder? Das ist nicht nur bei
anderen. Nein, nein. Ich meine, alle die Regeln sind für alle Kinder gut. Aber bei der, ja, auch für die nicht
anderen. Dort ist speziell.
Genau, dort ist speziell wichtig. Absolut, das gilt für alle. Man darf nicht den Fokus wechseln. Sie selber wechseln ja ständig den Fokus. Also, ja, sie schauen immer, wo wäre ein interessanter Fokus oder wo hätte ich ein Schlupfloch. Und sie argumentieren dann, wenn sie Teenager sind, können sie prima von da nach dort argumentieren, einen in einen Irrgarten hineinführen. Und da muss man schauen, dass man bei seinem Fokus bleibt. Und nicht 100'000 Sachen gleichzeitig behandelt, sondern mir ist jetzt das ein Anliegen. Da muss ich einer Stunde sagen, ich will jetzt zuerst das abhandeln und wir kommen dann nachher zu dem. Manchmal kommt man nicht mehr dazu, aber ja. Also nicht den Fokus wechseln. Und etwas ganz Wichtiges, man darf nicht unecht sein. Sie spüren sehr gut, ob man authentisch ist oder nicht. Und ich habe mal so Lehrerbefragungen gemacht an der Schule von meinen Kindern. Und die haben den Lehrer dürfen beurteilen nach verschiedenen Sachen. Und der war recht authentisch. Er war zwar auch brutal, er hat mal einen Schüler ginket, aber er war sonst sehr authentisch. Das haben die dem verziehen und er ist gut rausgekommen. Hingegen ein Lehrer, der irgendwie nach einem Schema sich verhält, auch ein Arzt, der sich nach einem Schema verhält, der ist gerade abgefahren. Und da kommen die Erwachsenen an, die heißen, die sagen, ja, ich war da bei dem und dem gewesen, oder der Psychologin, hat mir gar nicht gepasst. Die sind nach irgendeinem Schema vorgegangen, geht überhaupt nicht. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges, authentisch sein. Und sie können alle Fehler machen von der Welt, wenn sie dazu stehen und authentisch sind. Ja, da habe ich daneben gelangt, da habe ich einen Fehler gemacht, dann sind die weg. Aber wenn man dann so tut, als ob man recht hätte und ob man es doch halt gut gemacht hat, dann ist es nicht gut. Dann ist man abgefahren. Sie dürfen in dem Sinn auch natürlich sein. Natürlich, nach Möglichkeit, weniger emotional als ihr Gegenüber. Ja, das wären die Eigenschaften. Und jetzt probiere ich ein bisschen zu sagen, was könnte man machen? Das ist auch nicht vollständig. Also, was soll man eher machen? Und da sage ich, wir sind ja so ein bisschen in einer schnellen Zeit und wir gehen ganz schnell zur Problemlösung, auch speziell wir Ärzte. Wir sind Problemlöser, wir sind Handlungstypen. Da ist das Problem und das machen wir jetzt. Und bei den ADHSlern, bevor man das Problem lösen will, muss man immer schauen, wie ist das Problem entstanden, woher kommt das? Was hat er gedacht? Was ist abgelaufen? Ich habe letztens bei meinen Enkelkindern das eine hat wollen, ein Tierli neu mit oben abholen. Es war ein Mädchen und hat das selber oben abholen. Der Bub hat dem Kind helfen. Also seiner Cousine wollen helfen und hat geschüttelt und das Tier ist oben runtergekommen. Und dann hat sie angefangen zu brüllen und hat gesagt, das habe ich nicht wollen. Und hat ein riesen Theater gemacht. Da habe ich dann nachher gefragt, was ist es gewesen? Dann hat sie gesagt, weisst du, ich habe Angst gehabt, dass das Tier ins Wasser fallen wird. Ich habe gesagt, oh ja, das verstand ich. Den Bub habe ich gefragt Und der hat gesagt, sie hat doch wollen, dass ich es abhole. Und jetzt ist sie nicht zufrieden. Das ist ungerecht. Also zweimal falsch. Und dann habe ich dann dem Bub probiert zu erklären, sie hat schon wollen abholen. Aber sie hat Angst gehabt, dass das Wasser geht. Und sie hat es eigentlich wollen selber abholen. Und dann ist sie nochmal an die Laternen ran und ist aufgeklettert und ich habe ihr etwas geholfen. Dann ist sie bis oben gekommen und hat sie gesagt, jetzt bin ich zufrieden, jetzt weiss ich, dass ich es abholen kann. Jetzt kann ich es selber abholen. Mhm. Also beide hat man von ihrer Weltsicht her müssen anschauen, was sie gedacht haben. Und beide waren richtig, aber zusammen hat es natürlich nicht gepasst. Also man sollte immer zuerst validieren, warum jetzt die Reaktion, wie versteht man die, dann dem Verständnis geben und dann sage ich Pause und erst dann, aber weisst, in dieser Situation wollte ich es so und so wegen dem und dem. Und da kann man dann schon eine kurze Erklärung geben, nicht allzu lang und nicht noch Moral dran hängen, sondern relativ einfach. Und da merke ich auch immer bei den Therapeuten, es ist ein Problem und man bietet gerade eine Lösung an. Und man tut das Problem nicht explorieren. Also immer zuerst explorieren, validieren und erst dann wechseln zur Lösung. Sonst fühlen sich die nicht ernst genommen. Sie fühlen sich nicht ernst genommen, ihre Wahrnehmung, ihre Reaktion. Sie fühlen sich übergangen. Und das sagen sie einem dann auch. Die verstehen mich nicht, die nehmen mich gar nicht ernst, die sehen nicht, um was es mir geht. Wenn die Lösung noch so recht wäre, aber man ist erst parat für eine Lösung, wenn man auch sich selber besser versteht. Und dann sagen, wie man es will und nicht, wie man es nicht will. Also es nicht wollen, gerade überspringen und gerade zu dem, ich möchte es gerne so. Und das wäre Führung. Ich möchte, dass du das so machst. Und da mache ich auch wieder einen Unterschied. Nicht, du musst jetzt essen kommen. Da ist ein Befehl. Und sie sind ja sehr empfindlich auf Druck von außen. Hingegen, wenn man sagt, Essen ist parat, ich bin parat. Das ist die gleiche Kommunikation, aber man gibt keinen Befehl.
Es ist eine Einladung.
Es ist eine Einladung, genau. Und der Jasper Juhl sagt ja, wie heisst es, führen im letzten Buch, das er hat.
Was mit
Leitwölfe? Ja, Leitwölfe. Ja. Man muss führen, man muss vorangehen. Nicht hinterher, nicht ein Herdentreiber, sondern eben führen.
Und das passiert eben bei dieser Familie, dass die Eltern aus lauter Dickköpfigkeit können zu Angst
ja.
Führen.
Ja, mhm. Und das ist nicht gut.
Ja,
das ist gar nicht gut. Ja, aus Angst vor dem Kind führen zu nehmen. Und dann ist alles verloren. Dann ist ein Schiffli im Ozean ohne Steuerung. Und das ist gar nicht gut. Und sie meinen dann eben immer, wenn es nicht gerade folgt, dann gehe ich einfach alles nicht. Ja. Und ich sage, es braucht Übung. Und ich bringe dann auch immer Tennis. Also die besten Tennisspieler schlagen ins Netz und die haben 2 Anschläge. Sie haben 10 Anschläge. Also ja, einfach halt dranbleiben. Und irgendeinmal kommt es dann schon. Und sie meinen, wenn es einmal nicht geht, dann gerade eins hinten drauf oder eine Bestrafung oder irgendeine Wunderlösung. Und die gibt es nicht. Okay, also sagen, wie man es will und nicht sagen, du musst. Du musst jetzt ins Bett gehen. Es ist Zeit, um ins Bett zu gehen. Ich will, dass du jetzt Licht abzündest. Also, sein eigenes emotionales Gewicht in 2 Gestalten geben, aber bei sich bleiben. Und da gibt es dann ganz feine Sachen, wo Eltern so manipulatives Zeug sagen, wo dann immer wieder übergriffig ist. Und man darf nicht übergriffig werden. Man muss wirklich bei sich bleiben. Allgemein sage ich, man muss Kinder zur Kooperation bringen. Sie sind ja empathisch. Sie merken ja, wenn es einem nicht gut geht. Sie wollen an sich helfen. Und wenn man sie nicht überfährt, dann kann man sie sehr gut zur Kooperation bringen. Man muss dann manchmal ein bisschen Zeit lassen. Also man sagt, ich will so und sie wollen ja irgendetwas anderes. Und dann muss man ein bisschen Zeit lassen, dass sie können von ihrem Dickkopf wechseln zu dem, was man will. Aber an sich wollen sie kooperieren. Und wenn ein Problem ist, ein Streit oder ein Problem, dann nicht gerade sagen, jetzt musst du das oder ich will jetzt das, sondern da haben wir ein Problem miteinander. Also auch wieder verlangsamen. Wir haben ein Problem Oder ihr zwei habt das Problem, oder ihr drei habt das Problem. Was machen wir jetzt? Also, wenn die Kinder nicht in die Schule gegangen sind oder alles möglich, habe ich immer gesagt, wir haben ein Problem. Die Mutter will, dass du eigentlich in die Schule gehst oder dass du deine Aufgaben machst, aber du machst das und das. Und ja, was machen wir? Also in dem Sinn, sie reinholen für die Problemlösung, sie zum Kooperieren bringen und dann sie auch immer fragen, wie würdest du das angehen? Wie, was ist dein Vorschlag, um das Problem zu lösen? Das kann man natürlich nicht bei einem Zweijährigen, aber bei den Teenager auf jeden Fall. Und vielleicht sagen sie dann zuerst, ich weiß nicht, das ist nicht mein Problem. Doch, wir haben aber ein Problem. Und ich habe ein Problem. Wir leben zusammen im gleichen Haus und dann haben wir halt ein Problem. Also dort auch wieder Geduld haben, bis man sie ein bisschen einladen. Und dann bringen sie oft Vorschläge. Wenn man eine ganze Familie hat, dann kann man auch die verschiedenen Geschwister fragen. Du siehst das Problem da, Vater und Brüder haben das Problem. Was ist deine Idee? Was würdest du machen? Wenn man die nicht hat, dann fragt man einfach den Betroffenen. Und häufig kommen sie dann mit gar nicht so schlechten Vorschlägen. Zum Beispiel auch Ausgang. Okay, du willst in Ausgang, wann kommst du heim? Ich weiss es nicht. Doch, sagen sie. Am Morgen um 4 Uhr. Nein, das ist mir zu spät. Also man kann dann immer sagen, genügt mir nicht ganz. Also dann ist der Führende der, der sagt, das ist noch nicht gut genug. Aber der andere kann Vorschläge machen. Also in dem Sinn einladen zur Problemlösung und dann miteinander kooperativ das Problem lösen. Anstatt Befehl und Gehorsam. Denn dort läuft es schlecht. Bei den Machtkämpfen, wenn Eltern sehr pedantisch sind, sehr genau mit ihren Regeln, dann muss ich an mich sagen, lieber wenig Regeln, aber die dann durchziehen. Als x Regeln und nicht durchziehen. Ich hatte eine Mutter, sie ist ein ADS und der Sohn ist ein ADHS. Und sie hat gesagt, ich bin konsequent inkonsequent gewesen. Und ja, die hat er überhaupt nicht im Griff gehabt. Er hat dann Drogen genommen und alles mögliche Verkehr gemacht. Und sie war immer entsetzt und schrecklich. Ist aber doch dran geblieben. Ich habe mit ihr geschafft, dass sie ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen hat, ihrem Partner gegenüber. Die hat jetzt eine Angststörung gemacht. Das kann es auch geben. Und hat sich ganz negativ dargestellt. Und ich habe sie dann gestützt an der Arbeit. Und auf einmal hat, nein, zuerst in der Partnerschaft, dass sie sich ein bisschen durchgesetzt hat in der Partnerschaft. Und dann ist sie auch an der Arbeit gegangen. Auf einmal ist die umgekehrte, wie eine umgekehrte Händchen gewesen. Und hat dann auch im Sohn gegenüber besser auftreten. Also, wenn es um einen Machtkampf geht, überlegen, welche Regeln ist mir wichtig, welche nicht. Und dort lieber 5 Grad sein lassen und ein paar wenige Regeln. Und ich sage dann nämlich nicht mehr als 5. Und dort sich durchsetzen. Aber nicht mit einem Schlag durchsetzen. Und meistens fange ich mit einem an. Wenn ja alles so daneben gelaufen ist, fange ich mal mit etwas an. Und wenn dann das durchgesetzt ist, etwas Nächstes und etwas Nächstes. Aber ich sage wirklich den Leuten, 5 Grad sein lassen und sich auf weniges beschränken. Und da sage ich auch immer, im Zweifelsfall steuern die Kinder sich selber besser, als wenn wir übersteuern. Und da vergleiche ich auch immer mit Fahren auf Mies. Da sagt man ja, man muss das Steuerrad mit einem Finger halten, sonst übersteuert man und dann schleudert es. Und da bringe ich immer das Beispiel, ich habe mal zwei Piloten gehört reden, die angestanden sind. Und da haben sie gesagt, im Zweifelsfall, wenn das Flugzeug in Turbulenzen kommt, das Flugzeug sich selber überlässt. Dann steuert es sich besser, als wenn wir übersteuern. Und das sage ich auch vom ADS-Kind. Und wenn wir meinen, wenn wir älter sind, wir müssen sie steuern, damit sie ihre Prüfung bestehen und das und das und jenes, dann muss ich die Mütter dann immer zurücknehmen und sagen, im Zweifelsfall steuern sich die selber besser. Und ich hatte so ADS-Kinder, die ich durch die Matur begleitet habe, durch das Staatsexamen begleitet. Und alles chaotisch und drunter und drüber. Aber wenn es dann darauf ankommt, kriegen sie häufig gerade noch die Kurve.
Macht
gerade die Not, dass
er genau, 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 genau. Und wenn man direkt funktioniert hat, wäre gar nicht gegangen. Hat man übersteuert und es wäre alles abgefreit. Und da muss ich dann den Eltern sagen, es ist ihr Kind, sie müssen es ihrem Kind übergeben und sie müssen auf eine Art blindes Vertrauen ihres Kind haben. Blindes Vertrauen. Und dann mache ich auch so ein Bild, wenn ihr Sohn jetzt da Seiltänzer wäre und er läuft da oben und sie gehen dann mal sagen, muss ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr nach rechts, dann geht er sicher runter. Und so dürfen wir sie nicht steuern. Man darf sie nicht steuern. Steuern heisst stören, übersteuern und stören. Und das ist ganz schwierig. Aber er muss es doch dann können. Und das braucht schon 2 Jahre manchmal, bis Eltern das begreifen. Und die Eltern von ihrem Kind da, die haben dann noch x andere Leute reingebracht, die hätten sollen steuern, sodass sich das Kind gar nicht selber steuern kann. Und eben, sie sind ja stark selber gesteuert und je früher sie lernen, sich selber zu steuern, umso besser funktioniert es. Also eigene Kompetenz, eigene Beherrschung. Also im Machtkampf einmal nachgeben und sagen, okay, ich lasse fahren. Das sage ich dann, lassen Sie es fahren. Das hat keinen Sinn. Wir haben wieder eine Chance, wo wir unsere Ideen vorbringen können. Also nicht wollen unbedingt siegen. Und ja, wenn ich Vorträge halte bei Eltern von Teenagern, dann sage ich immer, wenn das Kind gewinnt im Machtkampf, dann tut man auch wieder etwas für sein Selbstwertgefühl. Wenn sie immer gewinnen. Ja, und das ist ja gut. Und sie müssen auch können verlieren als Eltern. Man muss auch einstecken können. Man muss nicht immer Recht haben und sich immer durchsetzen. Bei den wichtigen Sachen halt. Und es kommt ja immer noch mal eine Möglichkeit, wo man wieder sein Credo anbringen kann. Man muss manchmal auch nachgeben können. Bei den ADHS-Kindern natürlich. Da muss man denen genügend Raum geben, um sich zu bewegen. Und das ist da die Familie, die wir zusammen kennen. Wenn die Mutter nach dem Mittagessen mit den 2 Kleinen kuscheln will, das ist nichts für den älteren Bub. Denn der will nicht kuscheln, der will sich bewegen. Dann kommt er natürlich zu kurz und die Kleinen. Und sie holt sich an sich kuscheln bei den Kindern. Also, ja, gute Gefühl. Also da die als Kinder muss man genügend Raum geben, an Möglichkeiten geben, auch allenfalls zum Kampf auffordern, dass sie ihre Kräfte ein bisschen wetzen können. Und wenn die zu fest eingegangen sind, dann ist es wieder ein Renner als im Stall, wo sie eine Scheidentzündung bekommt. Oder der Hund, der eingesperrt ist, der bissig wird. Und das ist natürlich nicht so gut. Den ADS-Kindern muss man genügend Raum geben, dass sie überlegen können. Also die denken viel, die agieren nicht so viel, die denken viel. Und bevor sie Entscheid treffen, müssen sie alle möglichen Ramifikationen, Verästelungen durchdenken, bevor sie dann können sagen, jetzt mache ich das. Das verlangsamt sie. Und wenn man da reinschwätzt, dann stört man sie ihrer Entscheidungsfindung. Und das treffe ich dann oft an, dann habe ich ein ADS-Bub oder eine Tochter und eine Mutter, die ADHS, die schwätzt und schwätzt und schwätzt. Und dann kommt das Kind gar nie dazu, um sich auszudrücken. Und das kann bis in Autismus hineingehen.
Sehe.
Ja. Ja. Ja.
Also wäre denn Autismus so
eine Ja, Autismus ist für mich ein extremes ADS. Ja, ja. Es ist ja bei der Genuntersuchung ist es auch vorgekommen. Also Autismus hat dazugehört zu diesen 5 Krankheiten.
Ja.
Ja, ja. Und dann sagt man noch Asperger, also man hat dann immer wieder schöne Namen, aber das ist für mich alles einfach das ADS. Und wenn man das zu viel stört, dann zieht es sich nur noch zurück, bleibt nur noch ruhig und geht in die Fantasie. Und wenn es ganz stark geht, dann gibt es eine Schizophrenie daraus und dann hat es da alle möglichen Wahnvorstellungen. Und sieht die Welt nur noch über seine Wahnvorstellung.
Aber das ist eigentlich in dem Moment für das Individuum, das eine Schizophrenie entwickelt, eigentlich eine gute Möglichkeit, um wieder Raum zu haben, oder?
Genau, also, genau. So hält sich das Individuum rum.
Selbstheilung.
Ja, absolut. Es ist eine Selbsthilfe.
Ja.
Ja, stimmt. Sie helfen sich so und können dann da alle ihre Fantasien. Und wenn ich sie in der Stunde habe und ich sage irgendetwas, sehe ich an den Augen, jetzt sind sie weg. Wo sind sie jetzt? Ja, ich habe gerade über das nachgestellt.
Ja.
Man sieht es gerade. Ja. Und dem sage ich dann, sie machen die Rechnung ohne den Wirt. Und der Wirt wäre das Leben, also die Realität. Und die machen ja dann nur noch Konstruktionen im Hirn. Aber, wie heisst das berühmte Buch? Harry Potter. Also, alle die Fantasy-Geschichten sind ja eigentlich gleich. Und die machen sich dann Fantasy-Geschichten im Kopf. Haben eine reiche Fantasie. Jetzt nicht alle können Geld damit verdienen. Wenn sie es könnten zu Papier bringen und verkaufen, wäre das etwas anderes. Ja, es ist ein Schutzmechanismus, absolut. Und da muss man dann die Mutter zum Schweigen bringen, zum Verlangsamen bringen, dass das Kind zum Reden kommt. Und ich habe auch einige Familien, wo der eine Bub Sohn ist der aktiv, hyperaktiv, und der andere der ATSler, der Langsame. Und der Hyperaktive verdrückt den anderen völlig. Und die Mutter beschützt dann den ADSler noch ständig. Und dann gibt es ein völliges Ungleichgewicht. Der wird nicht lebenstauglich. Und der andere hat ein schlechtes Gewissen. Also da habe ich ungefähr 3 Familien, wo eine ADHS, ADS und sich so auseinanderdividiert haben.
Und das wäre dort wichtig?
Dort habe ich dann der Mutter müssen sagen, sie darf nicht mehr nur eingreifen auf der Seite des bösen Aktiven und der andere schützen. Sie muss eine Beziehung herstellen zu dem und der andere ein bisschen mehr in Ruhe lassen. Also nicht immer so protektiv.
Also Beziehung herstellen zum ADHS?
Ja, denn der hat sie immer negativ verurteilt, bestraft, kritisiert und der ist immer mehr losgegangen auf seinen kleinen Bruder. Und das ist ja die Pecking Order, also wenn oben einer pickt auf einen anderen, dann geht der dort abgepickt und der abgepickt. Und die Dynamik kann ich mir ändern. Und jetzt, also der ältere Sohn hat die Mutter völlig abgelehnt, gequält, weiss ich nicht was alles. Und sie hat immer wieder mit Bestrafen oder auch Ablehnung reagiert. Jetzt hat sie Beziehung zu ihm und jetzt haben die beiden Brüder auch wieder eine Beziehung. Nicht eine wahnsinnig enge, aber das ist schon nicht notwendig. Ja,
ja, Jesper Juhl hat ja immer gesagt, auch streiten
auch. Ja.
Die Chance geben, gross, also ja. Sie denken, ja. Dass eine grosse Grenze überschritten, aber dass sie mit den Jüngern
sich lernt wehren.
Genau.
Ja.
Das passiert bei Nöden, Vettern.
Ja.
Ja, er hat ja. Sogar gesagt, er empfiehlt die Eltern, führen sie Flaschen die anderen Stellen, und lassen sie davon.
Der schreit nämlich sowieso auf.
Ja, wenn sie wird, ja.
Ja.
Wenn sie weg ist.
Ja.
Ja.
Also ich habe ein paar so empfohlen, die gesagt, es funktioniert.
Sehr gut, sehr gut.
Weniger lang, intensiv, aber weniger lang. Ja. Die Showbühne ist ja nicht
mehr da.
Ja, ja. Und sie finden selber eine Lösung.
Ja. Genau.
Hingegen, wenn die Mutter immer da ist zum Eingreifen, finden sie keine. Wenn es ein Kind ist, das ADS ist, ich habe jetzt ein Mädchen und die Mutter die schwätzt so viel, dann muss man die natürlich zurückbinden, dass sie im Kind Raum lässt, zum Reden. Ich habe auch eine Schizophrenie-Patientin, die Mutter ist die Hyperaktive. Und mehr Therapeuten haben dann auch immer wollen, dass sie noch das macht und das macht. Und man muss doch eine Tagesstruktur haben. Wir haben alle mitgemacht an diesem Zeug. Und irgendeiner hat sie ihre Stelle gekündigt, die man extra organisiert hat. Und jetzt geht es ihr viel besser. Und ich habe gesagt, gell, seit wir nicht mehr alle auf sie einreden und irgendetwas von ihnen wollen, geht es besser. Braucht sie weniger Medis? Dann sie hat sich immer wehren müssen gegen all die Fremdeinflüsse. Und dann besteht das ganze Leben nur aus Wehren. Und das bringt es ja nicht. Aber man muss es einsehen. Mal. Man muss denen mehr Raum lassen. Jetzt, ADHS und ADS ist oft auch kombiniert mit Lernstörungen. Wie das genetisch zusammenhängt, weiss ich nicht so genau. Und man weiss es auch noch nicht recht. Aber es tritt viel häufiger kombiniert auf. Und viele sagen dann, ja, der hat nur eine Legasthenie, aber kein ADHS. Ich habe eigentlich keine einzige Legasthenie gesehen, ohne ADS oder ADHS. Aber es gibt ADHS ohne Legasthenie und ohne Dyskalkulie. Manchmal haben sie nur das eine, manchmal nur das andere. Manchmal haben sie beides. Und Teil haben auch eine Überbegabung, also Hochbegabung. Mhm. Also es gibt ja viele ADHS-Kinder, die hochbegabt sind.
Was geht unter Hochbegabung?
IQ über 140, ich weiss es nicht.
120.
Über 120, okay. Da wissen Sie es besser. Über 120. Aber zum Teil haben sie Hochbegabung, zum Beispiel musikalisch. Also, ich habe jetzt einen Gigerspieler, auch ein ADHS. Und der übt natürlich nie, wird er verzweifelt. Und dann sage ich, aufhören, weg. Er muss es selber lernen. Ja, sie können extreme Begabungen haben. Also, der Einstein war sicher so einer, der hatte eine Lega, aber war hochbegabt in der Physik. Kopfrechnen konnte er auch nicht so gut können. Er musste immer einen haben, der für ihn rechnen. Hat mir mal einen gesagt, der einen Onkel hatte, den Einstein noch kennt.
Also musikalisch ist er global begabt?
Ja, ja, sehr. Hat ja Geige gespielt. Ja. Man sagt, Mathematik und Musik geht oft zusammen. Irgendwie ist das gleiche Hirn, gleiche Hirnteil da, irgendwo. Die gleiche Hirnregion, genau. Sie können hochbegabt sein im Musikinstrument. Sie können hochbegabt sein im Zeichnen, also in der räumlichen Erfassung. Dreidimensional etc. Sie können hochbegabt sein, auch im Schreiben. Also, dann haben sie natürlich keine Legasthenie. Erfinder hat es viel darunter. Also, eben, sie wollen ja Grenzen überschreiten. Von dort her wollen sie forschen. Künstler hat es viele.
Sportler.
Sportlich können sie hochbegabt sein. Der Roger Federer ist wahrscheinlich so einer.
Ich gehe auf den Fuss,
ja. Ja, ja. Ich habe einen gekannt, der dann noch Balljunge war. Und hat gesagt, er hat alles eigentlich gemacht, der Roger Federer.
Ich habe das Video mit dem Nadal zusammen. Die zwei
grölen
in die Kamera. Das
war
unglaublich. Das
ist
so lustig.
Okay. Normal auch. Ja. Also, sie können auch Hochbegabungen haben. Und dann ist es natürlich tragisch, wenn man sie an ihren Fehlern misst und nicht ihre Begabung fördert. Und heute ist das ein bisschen neu. Man kann, wie sagt man, Leistungsausgleich, nein, wir sagen, Nachteilsausgleich kann man erwirken. Und da ist dann aber immer eine Diskussion unter den Eltern und den Lehrern, soll man jetzt das nicht? Und da ist noch die Haltung bei den Lehrern, wenn das Kind einen Vierer hat, dann hat es ja keinen Nachteil, das lenkt ja. Aber damit das Kind den Vierer bekommt, muss es sich dermaßen anstrengen. Und die Mutter macht so eine Zusatzleistung. Und das ist nicht gesund. Und man darf nicht nur die Noten anschauen, sondern man muss schauen, was wird aufgebracht, um das anzubringen. Und von dort her, und wenn es ganz klare Lega hat, und der Vater hat auch eine, dann muss man das berücksichtigen und dann sollte man es dort weniger streng benoten oder halt entsprechende Hilfen geben. Ja.
Ich finde immer, gerade in Bezug auf das Lernen daheim, gibt es ja so viel Streit zwischen Eltern und Kind, dass dort der Beziehung wirklich über der Leistung steht.
Ja, absolut. Also, sage ich auch
so
immer.
So viel ernüchtern die Schüler, ja. Schülerinnen in dem,
ja.
Schon mit
ja.
Merkmal.
Ja, eigentlich sage ich, die Mutter sollte nicht müssen mit dem Kind lernen. Ja. Das muss man outsourcen. Genau, das habe ich gesagt. Mal. Also, dass man halt Lernstörungen auch noch mit einbezieht und das Kind nicht am Negativen misst, sondern an dem, was gut kann. Und mal, wenn sie gerne Fußball spielen, dann sind sie schlecht in Deutsch oder in Französisch. Also, viele sind schlecht in Französisch. Das heisst, solange du keinen Viererhalber hast im Französisch, darfst du nicht mehr Fußball spielen. Genau verkehrt. Es muss Fußball spielen. Dann nach dem Sport sind die alle eher ein bisschen besser. Und das ist auch bewiesen. Und Schulen, die viel Sport machen, sind die Kinder besser. Oder die regelmässig Musik machen, funktionieren die Kinder oft besser. Also nicht das wegnehmen, was gut läuft. Nicht mit diesen Sachen meinen, man könnte es motivieren, um mehr Franz zu lernen. Im Gegenteil, da geht alles in die Hose. Ja. Dann nur ein Befehl aufs Mal. Also nicht, du musst das und das und das, sondern das. Dann... Ja, sie können das sonst nicht mehr im Kopf behalten. Und das habe ich am Anfang nicht gesagt. Also, da sie ja so wahrnehmend sind und dann vielleicht alles noch verästelt, dann gibt es leicht einen System Overload. Also, dass ihre Intake, alles, was reinkommt, überladen das ganze System und am Schluss hören sie gar nicht mehr. Also, darum nicht zu viel aufs Mal, nur eins.
Aber
Bub im Kinderheim hat mir immer gesagt, wenn jemand zu viel redet, wenn jemand gesagt, wenn jemand zu viel redet, ich verstehe jetzt nur einen Bahnhof.
Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, ja, ja. Ja. Und vielleicht noch eine goldige Regel, bevor man irgendetwas zu einem ADHS-Kind sagt und ADHS-Kind. Gut bei sich bleiben, sich zuerst mitteln, sich zuerst beruhigen. Im Affekt drauf losgehen, dann geht es sicher schief. Und es gibt Familientherapeuten, die sagen, ich verschreibe der Familie ein Medikament, ein Tranquilizer also, oder ein Neuroleptikum. Und der, der sich am meisten aufregt, und das ist dann auch meine Mutter, müsste es eigentlich nehmen, nicht der Patient.
Also ich finde, das ist die grösste Herausforderung für die Mütter,
ja,
einen
ja.
Moment innezuhalten und richtig, zu warten, bis richtig, es ein bisschen nicht mehr so heiß ist.
Ja, ja, ganz genau.
Also den Müttern, oder den Eltern müssen wir vielleicht auch irgendwie eine Form von Impulskontrolle.
Ja, stimmt.
Also
ja.
Die ganze Achtsamkeit.
Ja, ja.
Ja, genau.
Ja. Ja, ja, denen kann man das ein bisschen beibringen. Mhm. Ja. Und es wird ja genetisch vererbt und von dort her haben halt viele auch diese Konstitution.
Ja. Ob ich auch ohne das?
Auch ohne das?
Also mir passiert es im Fall auch mit meinen Kindern. Es ist ja nicht, dass immer alles
ruhig vernehmen.
Nein,
das ist es
nicht. Jetzt
bin ich wieder dritt. Ja, ja. Klar, wir sind alles nur Menschen, keine Roboter. Sie sind alle gerne am Computer und früher hat man auch gesagt, man soll Computer verwenden, zum Lernprogramm machen. Der Computer wird nicht verrückt, er sagt einfach, geht nicht, geht nicht. Und das ist der Vorteil vom Computer. Aber es ist dennoch nicht gut, wenn Sie nur über den Computer lernen, denn Sie müssen auch lernen mit Unvorhergesehenem umgehen mit dem Leben. Sonst ist eben, sie machen die Rechnung und nicht den Wert. Mhm. Eins wichtig, sage ich den Müttern auch noch, wenn man auf mehreren Stöcken wohnt, man kann im ADHS-Kind nicht den Befehl vom untersten Stock in den obersten Stock aufschreien. So durch die Gegend, auch nicht einmal durchs Zimmer. Da hat man die Aufmerksamkeit nicht. Man muss den Appell haben vom Kind. Und den hat man, indem man in die Nähe geht, auch wenn man ein bisschen laufen muss. Mhm. Und wenn es dann noch in seinen Computer startet, indem man kurz berührt. Und Berührung ist auf den Schultern. Und natürlich nicht verrückt, sondern ruhig berührt, wartet, Augenkontakt und dann sagt. Dann kannst du mir sagen, ich kann beide Sachen machen. Ich kann den Computer hineinschauen. Nein, geht nicht. Ich will, dass du los bist. Also den Appell vom Kind holen, bevor man sagt, was man will. Wenn man sonst etwas sagt, ist es einfach verpufft. Verpuffte Energie. Und das machen viele auch nicht. In der Eile des Gefechts brüllt man irgendwo da noch das und da noch das. Und es kommt am Schluss gar nicht raus. Also man muss sich die bisschen Zeit nehmen, dass man den Appell von dem Kind holt. Und das gilt natürlich auch für die Schule. Ja, ja, so, Sie ja, haben recht. Es spart Zeit. Es spart Zeit.
Also, ich habe für meinen Sohn immer, ich habe dem Mama dreimal etwas müssen sagen. Also bis ich eben selber gecheckt habe, dass ich mich zuerst müsste.
Ja, ja, ja. genau.
Das dritte Mal habe ich es ein bisschen lauter gesagt.
Ja.
Und dann hat er immer gesagt, schrei mich nicht so an.
Genau.
Er hat die anderen zwei Mal einfach nicht gehört.
Ja. Ist so ist es. Es war noch jemand anders. Ja. 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 Und ich meine, unter Erwachsenen muss man dann, wenn man so etwas hört und man ist an etwas, und dann müssen wir schnell unterbrechen und sagen, warte, ich will das noch schnell fertig machen, dann höre ich. Und da sagt man dann, also wenn der Chef zur Sekretärin geht, er muss anklopfen. Ja, auch wenn es keine Türen hat. Man muss warten, bis die ihren Ablauf fertig gemacht hat und dann kann man seine Sache sagen. Und sonst platzt man überall rein und macht ein riesen Durcheinander. Das wären dann so die Sachen, die ich mir überlegt habe. Und ja.
Ein Wort, warum man so ein Wort schon streichen soll. Das ist vielleicht.
Ah, das war keine Unklarheiten. Ja, ja. Keine Ambiguität. Ja, ich weiss nicht, vielleicht.
Vielleicht gehen wir morgen auf den Spielplatz. Der gehört nur morgen auf den Spielplatz.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Ja. Das ist ein guter Bitte.
Ich habe noch viel geschafft mit dem, dass wenn eine Mutter unklar
unklar oder unsicher gewesen. Ich habe gesagt, muss man es noch überlegen, ich sage das dann.
Das dürfen wir, das dürfen wir. Ich kann noch keine Antwort geben, ich muss mir es überlegen. Das ist in Ordnung. Aber vielleicht geht es nicht. Nein, das stimmt. Ja, mal.
Enorm viel Zeit
braucht, ja.
Oder?
Ja.
Ja. Das ist so ein bisschen wie auch an mir, wirklich so die Zeit zu geben und Tempo rauszunehmen. Und
ja.
Einfach
ja.
Etwas zu bleiben. Das finde ich ja. Ist gar nicht so einfach.
Ja. Nein, das ist nicht so einfach. Also ich sage auch zu den Ärzten, für uns ist es schwieriger, nichts zu machen. Können warten, können zuwarten, Geduld haben. Und ja, mehr Helfer müssen auch Geduld haben und können warten, Zeit lassen, bis sich der Prozess ein bisschen verändert.
Nicht gerade alles, oder? Wenn man jetzt all die Informationen auf
einmal
geben würde,
dann... Nein, das geht nicht. Nein, das geht überhaupt nicht.
Würde ich nicht hängen
bleiben. Nein. Eins nach dem anderen. Und dann, wenn es gerade passt. Und dann sagen wir an meine Familie, das haben sie mir da vor einem Jahr oder vor 5 Jahren nicht gesagt. Und dann sage ich, dort sind wir noch nicht so weit gewesen. Und jetzt, wo man so weit ist, dann kann man sagen, wenn man es damals gesagt hat, wäre es verpufft. Und das ist auch noch Kunst, dass man spürt, wenn man was kann sagen und wenn es einfach noch nicht so reif ist. Und darum bin ich natürlich eher so für individualisierte Programme als Gruppenlernprogramm. Denn in diesen Gruppen sind nicht alle gleich weit und Teil können schon und Teil finden, ja, das weiß ich schon alles und andere sind ganz Anfänger. Aber man hat die Vorstellung, dass es wie soll ich sagen, weniger kostet, indem man halt mehr Leute zusammen nimmt. Ja.
Ich finde die Frage zum ganz am Anfang, wo Sie
ja.
Sind. Also ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Also 80% der ADSler haben Folgekrankheiten.
Ja. Ja.
Ist das wirklich so?
Ja. Man hat Statistiken gemacht. Das hat auch Monika Riedinger mal gesagt, 75-80% haben eine zusätzliche Krankheit. Dann sagt man immer Komorbidität. Und ich sage Folgekrankheit. Ja. Ja. Und
also da muss man eben, also ich kann das fast nicht glauben,
ja.
80% der ADSler muss man damit rechnen, dass die irgendeine so eine Krankheit machen.
Ja, wenn man denen als Kinder oder vielleicht dann auch im Pubertätsalter nicht beisteht.
Aha, so.
Ja, das ist nicht. Ja, wenn man sie nicht behandelt.
Also,
ja.
Wenn sie
kein Werkzeug haben,
oder?
Ja. Wenn das Umfeld nicht kann mit denen umgehen, wenn das Umfeld kann damit umgehen, dann lernen sie es. Und dann lernen sie mit ihrem Wesen, mit ihrer Persönlichkeit umgehen. Und dann sind es sehr interessante Persönlichkeiten. Also, es gibt viele Unternehmer, es gibt Künstler, es gibt Erfinder, also eben der Einstein. Also, ja, es gibt gescheite Leute darunter, die gute Sachen machen. Sehr viele Unternehmer auch. Ärzte hat es auch viele.
Also, im Fernsehen ist mal so ein Doku
über ja.
Essler im Erwachsenenalter.
Und ja.
Oh, wie heisst er jetzt? Dani Rohr oder so. Das ist irgendein Schauspieler,
aha.
Regisseur, der ja. Arbeitet der und er zeigt wurde, wie der arbeitet. Es ist so genial, Zeit zum Schauen.
Aha.
Der ist die ganze Zeit mit seinem Laptop unter dem Arm unterwegs. Und er hat auch seine Leute rundherum, die ihn organisiert haben,
ja.
Weil er da
ja.
Auf die Reihe gebracht hat. Aber die Ideen und seine Kreativität ist einfach so eindrücklich.
Ja, hat nur so gesprudelt.
Ja.
Ja. Ja.
Ja,
sehr schön. Ja?
Nein,
jetzt hast du es noch mal
gesagt.
Also.
Habe
ich es noch mal gesagt?
Ja, wegen dem Umfeld, oder?
Ja.
Das nur dann eigentlich.
Nur dann? Ja. Und darum bin ich so darauf aus, dass die HOTA die Umfeldberatung anbietet. Und sie sind eigentlich die Besten. Also wir sind da am besten prädestiniert, das Umfeld zu beraten, sodass es keine Folgekrankheit daraus geben muss. Ich habe einen von der Hanni Haber, damalige Kantonsärztin, bekommen. Die hat dann mit 15 dann erste Diagnose ADHS gestellt und dann mehr überwiesen. Ich habe dann die Eltern beraten. Und da sind extreme Sachen gelaufen mit Abhauen und Zeugs und Verzweiflung, weiss ich nicht was. Und ich habe nur immer die Eltern beraten. Und schlussendlich habe ich ihn in eine Lehre gebracht, Abschluss gebracht. Er hat dann die Lehrabschlussarbeit über ADHS gemacht. Immer wenn es wieder eine Krise gegeben hat, haben sie mich wieder kurz reingeholt und ich habe durch die Klippen durchgeschifft. Und der hat sich ganz gut entwickelt. Und der hat dann gesagt, als er ein bisschen älter war, ich habe gemerkt, das bringt ja nichts, wenn ich mich da so aufrege. Aber das hat er nur lernen, weil die Mutter toleranter geworden ist und weniger geschwätzt hat. Und der Vater besser verstanden. Der Vater ist, glaube ich, nur zweimal gekommen und er hat gesagt, er habe sehr viel daraus gelernt und hätte dann besser können mit seinem Sohn umgehen. Und ich hatte eine Krisenintervention, wo sie nach Italien fahren wollte. Und er ist abgehauen an der Tankstelle, dann Telefon. Was mache ich jetzt? Nichts. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Ja, er ist wieder zurückgekommen. Und schlussendlich ist er rausgekommen, wollte als Konzert gehen, als Open Air nach, weiss nicht, wo das Frauenfeld. Und nicht mit den Eltern nach Italien. Aber das hat er nicht gesagt. Okay.
Ich habe eine Familie, wo die mittlere Tochter, ich weiß nicht, ob sie ADS hat.